das ist der ICF Basel Podcast.
Das ist ein Stück Klang vom Wald. Ein Ausschnitt aus der Symphonie der Natur. Es gibt einen Typ, der genau von dem sein Leben lang fasziniert war. Der heisst Bernhard Krause oder Bernie Krause, ist ein Amerikaner, der 45 Jahre von seinem Leben damit verbracht hat, im Wesentlichen damit verbracht hat, so Naturaufnahmen zu machen. Vor allem Klangaufnahmen. Er hat Audioaufnahmen gemacht an den verschiedensten Orten der Welt. Er ist um den ganzen Planet gereist, hat etwa 15.000 Aufzeichnungen gemacht, von unterschiedlichsten Orten, in Wäldern, Dschungel, an Stränden, wo auch immer. Immer auf der Suche nach so Klanglandschaften, hat er es genannt. Und er war absolut fasziniert von dem und hat auch so eine Theorie entworfen, eine Theorie von der Klanglandschaft. Und er war überzeugt und hat das auch nachgewiesen, dass das, was uns begegnet in einem Wald, akustisch begegnet in einem Wald oder in einem Dschungel oder wo auch immer, also das nicht einfach so ein chaotisches Durcheinander ist von allen möglichen Geräuschen, sondern dass das eine Harmonie hat, dass das ein Zusammenspiel ist, ein Zusammenspiel von Geräuschen, wo die Erde hervorbringt, von Geräuschen von den Elementen, von Regen und Schnee, von Wasser und so weiter. Und ein Geräusch von Insekten, von Vögeln, ein Geräusch von Pflanzen, Bäumen, die knarren. Und das alles spielt zusammen zu einer grossen Symphonie. Und der Bernie Krause, das ist ein neues Bild von ihm. Er war auf der Suche sein Leben lang nach genau so Klanglandschaften. Und er hat vor kurzem so zurückgeschaut auf sein Leben und hat gesagt, er hat zum 1 Stunde ungestörte Aufnahmen bekommen. Also 1 Stunde in einem Wald zum Beispiel, wo nicht gestört ist durch Motorsägen, durch Traktoren, durch Touristengeplapper oder durch ein Flugzeug, das oben durchfliegt oder irgendwie so. 1 Stunde am Stück hat er vor 40 Jahren 15 Stunden Aufnahmen gebraucht. Also er hat 15 Stunden aufgenommen und innerhalb von diesen 15 Stunden ist irgendwo mindestens eine Stunde langes Stück gewesen, ohne menschliche Störfaktoren. Und er sagt, 40 Jahre später, in der kürzeren Vergangenheit, 40 Jahre später, hat er für die gleiche Zeitspanne, für 1 Stunde Aufnahme, 2000 Stunden Tonaufnahmen gebraucht, um 1 Stunde zu finden, die nicht gestört ist durch menschliche Störquellen, durch menschliche Geräusche. Der Krause hat seine Doktorarbeit geschrieben über die Stimme, über Geräusche, die Wal machen unter Wasser. Also er hat nicht nur Landaufnahmen gemacht, sondern hat auch Unterwasseraufnahmen gemacht. Er hat studiert, wie Wal miteinander kommunizieren, vor allem Schwertwal, und hat das dokumentiert und herausgefunden, was heute eigentlich Naturschutzorganisationen alarmiert feststellen, nämlich, dass selbst unsere grössten Ozeane erfüllt sind mit menschengemachtem Lärm. Um noch die letzten Ölreserven ausfindig machen, die in den tiefsten Tiefen vom Meeresboden verborgen sind, werden buchstäblich Bomben zündet im Meer. Eigentlich so Akustik-Schallbomben, die riesige Druckwellen auslösen und die es offenbar möglich machen, um herauszufinden, wo das so Ölreserven stecken. Und dann wird mit Bohrinseln wird das Zeug, das Öl, borgen oder abbaut. Und all das macht einen riesigen Lärm, der unter Wasser über hunderte von Kilometern hörbar ist. Und eine von den verbreitetsten Lärmquellen im Meer sind die Dieselmotoren von diesen riesen Dampfern, von diesen riesen Meeresschiffen. gewaltige Motoren, die einen Lärm machen im Subbassbereich, wo buchstäblich über den halben Globus gehen, durchs Wasser. Und wo besonders Wal extrem stören. Wal kommunizieren miteinander über so Gesang, über tiefe Töne, wo weite Kilometer Distanzen können überwinden. Und Wal orientieren sich auch nach akustischen Signalen. Und das schafft riesen Probleme. Der Lärm in den Meeren schafft riesen Probleme, besonders für die grössten Säugetiere auf unserem Planet, wie die völlig irritiert sind. Es gibt immer wieder Pottwale, zum Beispiel, wo in so ein Schiff reinrammen, weil sie offenbar die Orientierung verloren haben. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wale, die das machen, tatsächlich schwerhörig geworden sind. Der Lärm im Meer hat Hörschäden bei diesen Wale verursacht. Und das ist ziemlich sicher auch der Grund für die gehäuften Strandungen von Wal an verschiedenen Küsten, aus unerklärlichen Gründen bis jetzt, strandet Hunderte von Wal und verendet am Strand. Die plausibelste Erklärung ist, dass sie sich nicht mehr orientieren können, weil der Lärm im Meer so zugenommen hat. In den letzten 40 Jahren, sagt man, hat sich der Lärm, zum Beispiel im Pazifik, hat sich der menschengemachte Lärm verzehnfacht. In den letzten 40 Jahren. Man kann sagen, es gibt eigentlich auf dem Planet, wo wir leben, gibt es buchstäblich weder in der Luft, noch auf der Erde, noch unter Wasser, gibt es buchstäblich kaum einen Winkel, der nicht erfüllt ist von menschengemachtem Lärm. Kaum einen Winkel, der nicht akustischen Müll, den wir verursachen, hindringt. Und das heisst, je höher der Geräuschpegel auf dieser Welt ist, desto seltener, desto kostbarer wird das, was heute Abend eigentlich darum geht. Nämlich Stille. Ruhe. Wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus, wo wir verschiedene Möglichkeiten anschauen, um mit dem Leben in Berührung zu kommen, wo Jesus uns versprochen hat. Wo wir sagen, wir nehmen Jesus ernst, wenn er sagt, er gibt das lebendige Wasser. Er bringt uns in Berührung mit dem Leben, wo uns von innen raus erfüllt und durchdringt. Und wir sagen, wir nehmen das ernst und wir möchten verschiedene Schlüssel entdecken. Schlüssel in die Gegenwart Gottes. Und ein von diesen Schlüssel, eins von diesen Geheimnissen liegt genau in so einem Moment von der Stille. Ich weiss nicht, ob du die Geschichte kennst aus dem Alten Testament. Ziemlich eine eigenartige Geschichte. Die Geschichte vom Prophet Elia. Der hat eigentlich die beste Zeit von seinem Leben erlebt, kurz vorher. Hat erlebt, wie Gott gewirkt hat, wie Gott sich zu ihm gestellt hat. Und dann aber hat sich die Isabel, das ist die böswillige Frau vom König Ahas, vom israelitischen König Ahas gewesen. Und sie hat sich gegen ihn gewendet und hat ihn verfolgt. Das ist so der Hausdrachen in Israel gsi und die ist em Elia nah und hat ihn wirklich wollen einen Kopf kürzer machen. Der Elia ist geflohen, heisst in die Wüste, und er hat sich in der Wüste buchstäblich in einer Höhle verkrochen. Und es ist ihm alles zu viel gsi. Stress, Burnout, Erschöpfung. Er war am Ende gsi. Er hat nicht mehr drüber gesehen. Es ist ihm der komplette Himmel auf den Kopf gefallen. Und in dieser Situation lesen wir Folgendes in 1. Könige 19. Da holt ihn Gott buchstäblich aus seiner Höhle raus. Da hat Gott, der Herr, zum Elia gesagt, heisst so, komm aus deiner Höhle raus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorbeigehen. Wow. Sensationelle Ausgangslage, oder? Gott ruft den Elia aus seiner Höhle raus und sagt, komm aus deiner Höhle, ich will dir begegnen, der lebendige Gott will sich dem Elia zeigen, will an ihm vorbeigehen. Ein Privileg, das im Alten Testament nur die wenigsten Glaubensmenschen genossen haben. Und Elia wird sich vorbereitet haben auf eine denkwürdige Erscheinung vom lebendigen Gott. Und es sieht da recht vielversprechend aus. Es fängt ziemlich verheißungsvoll an. Wir lesen da, auf einmal ist ein heftiger Sturm aufgezogen und hat ganze Felsbrocken aus den Bergen rausgerissen und sie zerschmettert. Sensationell. Stell dir das vor. Gott im Sturm, oder? Der Schöpfer von Himmel und Erde, der Herr von der Naturgewalten, zeigt sich Elia im Sturm. Das ist doch grossartig. Aber dann heisst der Herr, ist aber nicht im Sturm gsi. Irgendwie schade, gell? Aber es geht gar weiter. Dann lesen wir weiter. Als nächstes hat die Erde bebt. Ja, das passt, oder? Der Elia, das ist so ein richtiger Haudegen gsi, der denkt, ja, das passt, oder? Erdbeben. Gott, wo Fundament von der Erde erschüttert. Und dann lesen wir aber wieder. Aber im Erdbeben ist der Herr auch nicht gsi. Schon wieder schade. Dann ist ein Feuer gekommen, oder? Ein Feuer, das war Elia seine Sache gewesen. Ein Feuer, kurz vorher, hat Gott sich zum Elia gestellt, indem er vor den Augen von ganz Israel Feuer vom Himmel geschickt hat und bestätigt hat, dass der Elia sein Prophet ist. Und Elia denkt, ja, Feuer, das ist mein Ding. Das passt zu mir. Gott, logisch. Wieso bin ich nicht vorher drauf gekommen? Gott begegnet mir im Feuer. Und dann heisst es, aber der Herr ist auch da nicht drin gewesen. Gott ist nicht im Feuer gewesen. Gott ist nicht im Sturm. Er ist nicht im Erdbeben. Er ist nicht im Feuer. Und der Elia hat wahrscheinlich gedacht, ja, jetzt hat Gott dann aber langsam das Pulver verschossen. Und dann heisst es weiter. So faszinierend. Dann hat Elia ein leisliches Säuseln gehört. Er hat sein Gesicht verhüllt mit dem Mantel, ist zum Eingang von der Höhle zurückgegangen und ist dort stehen geblieben. Und nochmal ist er gefragt worden, Elia, was machst du da? Und dann hat der Herr ihm einen neuen Auftrag gegeben. Der Elia hört ein leisliches Säuseln, ein Hauch, ein feines Wehen. Der hebräische Ausdruck, der da gebraucht wird, der ist ziemlich schwierig zum Übersetzen. Und es gibt Bibelgelehrte, die behaupten, dass mit dem Begriff da gar nicht das Geräusch gemeint ist, wo man kann hören, sondern eigentlich so etwas ganz Paradoxes, eigentlich etwas, wo man eben gar nicht kann hören. Es gibt eine moderne Übersetzung, die darum übersetzt, der Elia hat den Ton von einem dahinschwebenden Schweigen gehört. Ich überlasse das jedem von euch, sich den Ton von einem dahinschwebenden Schweigen vorzustellen. Aber der Punkt ist, es ist nichts, wo man vielleicht mit den Ohren hätte hören können. Aber Gott ist in dem Moment drinnen gsi. In dem Moment der Stille hat Gott zu ihm geredet. Und in dieser Zeit der Ruhe, genau in dem Moment, nicht im Erdbeben und nicht im Sturm und nicht im Feuer, sondern in dem Moment, kommt der Elia eine frische Perspektive über für sein Leben. In dieser Zeit gewinnt er neuen Mut. Nachher, wenn du weiterliest, dann geht die Geschichte weiter und der Elia sieht wieder drüber. Der Elia kommt buchstäblich aus seiner Höhle raus und schöpft neuen Mut, schöpft neue Tatkraft, neues Leben aus dieser Begegnung mit Gott in der Stille. Es gibt eine andere Geschichte, wo das Geheimnis von der Stille vielleicht noch näher an unser Leben anbringt. Und zwar eine Geschichte aus dem Leben von Jesus selber. Jesus hat gerade seinen öffentlichen Dienst angefangen. Jesus ist auftreten, hat Menschen geheilt, Kranke gesund gemacht, Gebundene, Gefangene befreit. Und es hat sich schnell umgesprochen, dass Jesus wirklich der New Kid on the Block ist. Jesus ist in kürzester Zeit in Galiläa ist er zu Galiläas Next Wonderboy geworden. Die Leute sind völlig fasziniert gewesen von ihm, sind in Scharen zusammengelaufen. Der Markus, der Evangelist Markus, der seine Lebensgeschichte von Jesus dokumentiert, er sagt, es hat keinen Ort mehr gegeben in Galiläa, wo man nicht von Jesus geredet hat. So, der Markus neigt ein bisschen zu so Verallgemeinerungen, aber er macht deutlich, Leute, das ist das Thema Nummer eins in ganz Galiläa. Alle haben von ihm geredet. Und wo Jesus zum Petrus heimgeht, Und beim Petrus daheim anfängt, Kranke und zu heilen und Gebundene zu befreien, dann lesen wir wieder bei Markus, dass die ganze Stadt vor dem Haus von Petrus versammelt war. Die ganze Stadt ist dort zusammengekommen. Versteht ihr? Wenn ein neues iPhone rauskommt, vor dem Apple Store, oder? Wenn die Leute anfangen zu campieren dort. Lesen wir dann bei Markus weiter. Am nächsten Morgen ist Jesus vor Tagesanbruch aufgestanden und hat sich an eine einsam gelegene Stelle zurückgezogen, um dort allein zu beten. Das muss sich mal vorstellen. Die Leute finden sich zusammen vor dem Haus von Petrus. Sie hören, Jesus ist da drin. Sie campieren vor den Hütten, oder? Und Jesus schleicht sich zum Hinterausgang aus. Jesus hat Nerven, um sich zurückzuziehen, obwohl so viele Leute vorne auf ihn warten. Oder vielleicht gerade will so viele Leute vorne auf ihn warten. Und er zieht sich zurück, schleicht sich weg, macht sich aus dem Staub. Und er lässt die Leute dort und die Jünger mit diesen Leuten leiden. Das ist so ein bisschen wie wenn du ein Verkäufer bist im Apple Store und du merkst, oh, wir haben gar keine neuen iPhones bekommen. Und die Leute, die haben alle da draussen campiert über Nacht, oder? Und du musst denen das jetzt erklären. Das ist eine super Aufgabe. Darum heisst es dann auch von Petrus. Petrus und die anderen haben ihn gesucht. Die haben natürlich panisch, haben die wollen Jesus präsentieren, oder? Und wo sie ihn gefunden haben sie gesagt, Jesus, alle Leute fragen nach dir. Aber er sagt, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. So ein krasser Satz. Alle Leute fragen nach dir. Alle Leute fragen. Kennst du das Gefühl? Alle wollen etwas. Alle wollen, irgendwie wollen alle etwas von dir. Ein Freund von mir, hat verschiedene verantwortliche Positionen und er hat mir erklärt, er kommt buchstäblich jede Woche mehrere hundert E-Mails über. Und er kann sich nicht wehren, er kann nicht schnell genug E-Mails beantworten. Wenn er eins beantwortet, kommen in dieser Zeit drei neue rein. Manchmal sage ich, hey, wieso hast du mir nicht zurückgeschrieben? Vor drei Wochen habe ich dich etwas gefragt. Er sagt, hey, ich habe 500 ungelesene E-Mails in meiner Inbox. Ich komme nicht mehr an. Alle wollen etwas von mir, verstehst du? Oder wenn du daheim bist mit dem Kind. Dass der Effekt auch geben. Ich kenne das Gefühl, weil ich zumindest bevor unsere Kinder in den Kindergarten gekommen sind, habe ich einen Tag pro Woche immer den Kind geschaut. Und dort hätte ich das super nachempfinden, jeden Tag. Denn alle wollen etwas von mir. Nur zwei Kinder, gell? Aber das langt Erfahrung, um überfordert zu sein. Dann ruft einer irgendwie, hey, Füttli putzen! Und du gehst da und probierst ein Füttli putzen, dann schreit sie im anderen Zimmer, ich habe Finger eingeklemmt. Dann gehst dort, geh die Finger befreien, oder? Dann heisst es denen, ich habe Hunger! Dann probierst du etwas zu essen machen, dann sagt der andere, ich will raus, dann leihst du ihm die Schuhe an, dann sagt, ich will aber drinnen bleiben. Wir haben bei uns so einen Spruch, ich und meine Frau sagen das einmal unseren Kindern, sagen, los, eben, wenn es so hin und her geht, gell, und du merkst einfach, hey, zwei Arme sind zu wenig, um all diesen Bedürfnissen gerecht werden, dann sagen wir immer, los, Kind, ich bin kein Tintenfisch, oder? Ihr müsst jetzt einfach eins noch einmal, ich habe nicht 8 Tentakel, um alle Aufgaben erledigen, ich habe nur 2 Arme, ich bin kein Tintenfisch. Unsere Kinder haben das dann übernommen, gell, wenn ich dann zu Abend sage, so, zu der Tochter, so, sage, schau, jetzt ist Zeit, um ins Bett zu gehen, jetzt gehst du Zähne putzen und du das Zimmer aufräumen, dann schaut die Tochter uns an. Also, Papi, ich bin doch kein Tintenfisch. Die klauen einem alle Trick. Aber alle wollen etwas von dir. Das kannst du auch daheim haben, mit Kind, mit der Familie. Und das kannst du auch haben als Student, als Schüler, als Lehrling. Sicher gibt es Zeiten, wo du so das Leben noch ein bisschen Freiheiten vom Leben noch kannst geniessen, aber es gibt auch Zeiten, wo sich Prüfungen verdichten, wo jeder Lehrer irgendwie will einen Test machen oder wo du sonst einfach sau viel Zeug musst gleichzeitig handeln und dann hast du noch WhatsApp-Chats, wo dann alle 3 Sekunden irgendwie gli und so. Und du hast irgendwann das Gefühl, hey, alle wollen etwas von mir. Jeder fragt nach mir. alle Leute fragen nach dir, sagen die Jünger zu Jesus, und Jesus hat Unverfrorenheit, sich am Morgen früh einfach aus dem Staub zu machen. Es heisst, er hat sich zurückgezogen an eine einsam gelegene Stelle, an einen ruhigen Ort, ohne Ablenkung, fern vom Lärm, vom Leben. Und interessanterweise, ganz ähnlich wie in dieser Geschichte von Elia, kommt er aus dieser Zeit der Ruhe, aus dieser Zeit der Stille mit seinem Vater im Himmel, kommt er raus mit einer neuen Klarheit, mit einem neuen Fokus für sein Leben. Wie die Jünger ihn findet, wo sie ihn schlussendlich findet und ihm sagen, hey, alle warten auf dich, alle fragen nach dir, weiss er ziemlich klar, was als nächstes dran ist. Er sagt, Leute, wir müssen zusammenpacken, wir müssen weitergehen zu anderen Menschen, die auch noch von mir hören müssen. Ich muss die Botschaft zu anderen Menschen bringen. Und er hat eine Klarheit, was er will machen und eine neue Tatkraft zum Weiterziehen. Versteht ihr? In dieser Zeit, die er verbracht hat, in der Stille mit Gott, in der Ruhe mit dem Vater im Himmel, in dieser Zeit sind Sachen klar geworden in seinem Leben. Und er hat einen neuen Mut und einen neuen Fokus Platz gefunden. Wohin? Das ist vielleicht die Schlüsselfrage für heute Abend. Wohin machst du dich aus dem Staub? Wohin machst du dich aus dem Staub, um in der Gegenwart von Gott anzukommen? Meine Eltern, meine Grosseltern auch, die sind noch begeistert gewesen, die haben das Lied noch gut kennt von Gerhard Terstegen. Das ist so eine absolute kirchliche Evergreen, oder? Gott ist gegenwärtig, heisst es so. Gott ist gegenwärtig. In der ersten Strophe heisst, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Gott ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitte, heisst es in diesem Lied. Und das bekennen die das singen. Gott ist da. Und es gibt einen Psalm, der uns genau das deutlich macht. Psalm 139, wo der David beschreibt, dass Gott überall ist, wo wir hingehen. Überall, wo das Leben dich hinführt. Überall, wo der Alltag dich hinführt. Ist Gott schon da? Wartet auf dich. Gott ist gegenwärtig. Das ist eine Aussage, die auch von der Bibel dick unterstrichen wird. Gott ist gegenwärtig. Aber wisst ihr was? Das ist oft gar nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass Gott gegenwärtig, nicht gegenwärtig wäre. Gott ist gegenwärtig. Aber wir sind es oft nicht. Wir sind es oft nicht. Wir sind irgendwo anders. Wir sind bei denen, die laut rufen. Bei denen, die alle etwas von uns wollen. Wir sind bei den Aufgaben, die wir noch erledigen müssen. Wir sind bei den Mails, die wir noch beantworten müssen. Wir sind bei den Träumen, die wir noch erfüllen müssen. Wir sind in der Zukunft, wir sind in der Vergangenheit, wir sind einfach nicht in der Gegenwart. Wir sind bei den Bällen, die wir in der Luft haben in unserem Leben und probieren zu jonglieren und wir getrauen uns gar nicht, um den Blick von diesen Bällen abzuwenden, weil wir immer denken, dann fällt alles am Boden und dann gibt es ein riesen Chaos. Wir kommen nicht in der Gegenwart an. Wir sind nicht im Da und im Jetzt. Wir sind irgendwo im Jenseits, vielleicht auch im digitalen Jenseits, gell? Bei unseren Chats und unseren Social Media und Facebook und bei unseren Smartphones, wo wir überall hinnehmen können. Das ist ja viel von euch sind Anhänger von der Digital Native Generation, von der digitalen Eingeborenen, oder? Das ist so quasi die Verlängerung deiner selbst, oder? Das Handy, wenn du das Handy vergessen hast, dann nachher fährst du auch eine halbe Stunde Zug wieder zurück, um es zu holen daheim, oder? Weil das darf gar nicht passieren, wenn du auf dem Klo sitzt, und das Handy nicht dabei hast, dann unterbrichst du dein Geschäft und gehst es noch holen, damit die Zeit kannst effektiv nutzen. Wir sind ja in einer Zeit, ich habe schon mal über das geredet, gell? In einer Zeit, wo jede Ruhepause vom Leben strategisch auffüllt mit der Präsenz von Kommunikation und von Medien, vor allem über Smartphones, können wir überall, wo wir sind, gell? Du musst nie mehr mit dir allein sein. Ist das nicht eine wunderbare Errungenschaft von unserer Zeit, oder? Du musst nie mehr mit dir allein sein. Wo du bist, an der Bushaltestelle, wenn du im Tram sitzt, wenn du auf den Doktor wartest, im Wartsaal, wenn du über Mittag Tage auf einem Bänkchen im Park Mittagspause machst, wo auch immer du bist, du kannst dein Handy brauchen und kannst irgendwo noch immer anders sein, einfach nicht da, wo du jetzt bist. Und Handyhersteller schaffen mit Hochdruck an wasserfesten Smartphones, weil das Bedürfnis offenbar so gross ist, dass man auch unter der Dusche und in der Badwanne noch seine Mails checken und noch bei Facebook schauen, was jetzt eigentlich Kollegen alles machen, oder? Das ist doch ein grossartiger Schritt vorwärts, wenn du auch in der Badwanne, in deinem Schaumbad noch, kannst noch immer anders sein als dort, wo du eigentlich bist. Gott ist gegenwärtig. Aber wir sind es oft nicht. Wir sind irgendwo sonst. Wir lassen uns entführen in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder in eine digitale Parallelwelt. Wir sind einfach nicht dort, wo Gott eigentlich selber ist und wo Gott auf uns wartet. Wir sind eingestiegen mit der gestörten Ruhe in der Natur. Mit der gestörten Ruhe in den Ozean, mit Wal, wo vom Lärm, vom menschengemachten Lärm in die Irre geführt werden. Und zum Teil sogar strandet. Wisst ihr was? Das kann nicht nur Wal passieren. Dass wir vom Lärm von unserer Zeit, nicht nur vom akustischen Lärm, sondern auch vom seelischen Lärm, vom psychischen Lärm, vom Kommunikationslärm von unserer Zeit, in die Irre geführt werden, dass wir die Orientierung in unserem Leben verlieren, wie der Lärm so ansteigt und wir die Ruhe nicht mehr finden. Es ist sogar möglich, zum Stranden mit seinem Leben. Zum Stranden, weil der Lärm so gross ist und wie man die Ruhe nicht mehr findet. Darum nochmal die Frage, wo machst du dich aus dem Staub? Wohin machst du dich aus dem Staub? Für Jesus sind so Zeiten ganz offensichtlich fundamental wichtig gewesen. In dieser Zeit passiert etwas von dem, wo die ganze Serie auch drüber steht, von dem Versprechen, wo Jesus macht. In dieser Zeit kommen wir in Berührung mit dem Leben, wo Jesus uns versprochen hat. In dieser Zeit kommen wir in Berührung mit der Gegenwart von Gott, wo eine neue Mut und eine neue Klarheit und eine neue Frische in unser Leben hineinbringt. Darum, lass uns das als Herausforderung nehmen für die Woche, die vor uns ist. Wir sind in dieser Predigtreihe nicht nur zum unseren paar nette Gedankenanstöße anhören, sondern auch zum Miteinander auf einen Weg gehen. Einen Weg in die Gegenwart Gottes. Und lass uns jetzt mal für diese Woche die Herausforderung nehmen, einen Moment zu finden, einen Abend in dieser Woche oder eine Stunde über Mittag oder wenn auch immer, einen Moment zu finden, wo du dich aus dem Staub machst. Wo du dich zurückziehst, wo du offline gehst. Und dich dieser Gegenwart von Gott aussetzt. Und versteh mich nicht falsch, das ist nichts Einfaches. Das ist nicht etwas, was sich von selber versteht. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was beim ersten Mal schon wahnsinnig super klappt und super Resultat zeigt. So Zeiten sind auch immer umkämpft. Ich habe das selber erlebt. Immer wieder. Ich bin einmal, schon eine Zeit her, ich glaube, vorletzten Winter oder so. Ich hatte eine der strengsten Wochen von meinem Leben gehabt. Predigt am Sonntag und Gespräche gehabt und am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag unterrichtet, 8 Stunden am Tag, teached im ICF Zürich College, zu Abend noch Videos aufgenommen und so. Ich bin völlig überdreht gewesen und bin dann am Freitag in die Skiferien gefahren mit der Familie, oder? Und meine Frau hat dann gesagt, los Schatz, nimm dir doch einen halben Tag Zeit, um dich zu beruhigen. Ist nicht ganz eine uneigennützige Aufforderung gewesen von meiner Frau, weil ich bin unerträglich, wenn ich so im roten Bereich laufen, oder? Und sie hat gefunden, jetzt eine Woche Ferien mit so einem Hilibili, schicken wir lieber zuerst ein bisschen nach ihm an, wo er sich beruhigen kann. Und ich habe das super gefunden. Ich habe gedacht, ja, ich gehe in die Sauna. Ich kann mich gut erholen, so beim Wellness in der Sauna, so den Stress rausschwitzen, oder? Dann bin ich dort, also in der Skiferie, bin ich an die Bushaltestelle gestanden und habe auf den Bus gewartet. Der Bus in die Lenzerheide, dort in der Nähe sind wir gewesen. Ja, der Bus ist nicht gekommen, gell? Nach 5 Minuten, der hätte eigentlich kommen sollen. Nach 3-4 Minuten, nach 5 Minuten ist er noch nicht da gewesen. Nach 10 Minuten immer noch nicht. Nach einer Viertelstunde hat es mich langsam angeschissen und denkt, ja, wo sind wir da? Sind wir da in Italien oder was? Hätte ja können das Zelt und den Schlafsack noch mitnehmen, oder? Aber Der ist einfach nicht gekommen. Der hat mir, irgendwann ist mir Geduld ausgegangen. Bin schon gestresst gewesen, geladen wie ein Mohren. Und bin in die Tiefgarage ein Auto genommen und bin selber auf das Lenzer Heide runtergefahren. Und dort habe ich natürlich keinen Parkplatz gefunden. Vor dem Wellnesshotel war alles zugeparkt gewesen. Da habe ich so gefühlt, die 137 Kilometer vom Hotel weg, habe ich einen öffentlichen Parkplatz gefunden. Und dort hat es noch so einen Slot frei gehabt. Bin dort einparkiert, stand dann vor dem Parkautomat. Und will das Parkgeld reinlassen. Lass den 5 Liber rein, geht wieder raus. Lass ihn oben rein, geht unten wieder raus. Lass ihn wieder oben rein, geht unten wieder raus. Probier's mit einem 2-Franken, dasselbe, oder? Die ganze Zeit. Ich bin so, ich habe an den Kasten angeginkt und ich habe Wörter gesagt, die erst ab 18 freigegeben sind. Ich habe mich so genervt, oder? Und dann sehe ich, nebendran hat es ein Gartenbeiz gehabt, so ein Gartenrestaurant. Da sind 10 Leute an den Tisch gesessen. Alle haben mich angeschaut, mit den Fingern auf mich gezeigt und haben laut rausgelacht. Dann bin ich zu denen gegangen und gesagt, was ist denn so witzig? Und sage ich, ja, also, sie haben jetzt auch Huren lang gebraucht, um zu merken, dass der Kasten kaputt ist. Jetzt, also, und alle lachen. Ein Gaudi, die nein Gaudi, die haben gesagt, wisst ihr, also, es sind ja schon verschiedene Fahrerinnen da gewesen, aber so viel mal wie sie, hat also niemand probiert, oder? Und dann hat es zueinander gesehen, du hättest 10-mal die gleiche Münze. Ich bin so sauer gsi. Da bin ich zu dem Hotel abgejumpelt, oder? Und dann, dort habe ich gedacht, jetzt kommt alles gut. Und dann bin ich in der Rezeption gefragt und so, Saunabereich und so, bin ich dort angegangen, habe mich, parat gemacht, oder? Und dann das Kästchen, habe alles Zeug in das Kästchen rein tun. Dann geht das scheiß Kästchen nicht zu, oder? Da habe ich die Karte drüllt, oder? In alle Richtungen. Immer das Kästchen, da. Es ist einfach nicht zugegangen, das Kästchen. Das hat mich so aufgeregt. Dann bin ich natürlich nachher, oder? Mit dem dünnen Tüchli, oder? Nackig. Zu der Rezeption vom Hotel führen, weisst? Mit dem Tüchli, hat gesagt, sie, das Kästchen gar nicht zu. Haben sie es nicht zugebracht? Ist die andere Tante mit mir mitgekommen, oder? In den Männerumkleide und hat mir dann geholfen und gesagt, ja, das Kästchen ist kaputt, da müssen Sie ein anderes nehmen. Ja gut. Ich habe natürlich das eine Kästchen gefunden, das kaputt war. Da habe ich das Zeug umbiegen, oder? Dann bin ich dann in die Sauna gegangen, angesessen, dann ist dort der Ofen explodiert, oder? Nein, ist nicht passiert. Also dann, nachher ist dann gut gewesen, oder? Aber so Zeiten, wo man will zur Ruhe kommen, wo man sich vornimmt und sagt, jetzt möchte ich Medizin, jetzt möchte ich so wie der Elia Gott in der Stille begegnen. So Zeiten sind umkämpft. Manchmal durch äußere Umstände, wo wir gestört werden, wo wir die Ruhe nicht finden. Manchmal auch durch das, was in unserem Kopf abgeht. Dann nimmst du eine Viertelstunde Zeit oder eine halbe Stunde und stellst dir vor, wie schön das wird, um da Gott begegnen. Und dann merkst du in deinem Kopf, da läuft ein Wirbelsturm an Gedanken ab. Und je länger du still bist, desto wilder wird es in deinem Kopf. Und du merkst vielleicht, du bräuchtest viel mehr Zeit, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Weil zuerst einmal, wenn du hinsitzt, dann fährt es da oben an stürmen, oder? Manchmal ist es umkämpft. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Ruhe finden. Aber Jesus ruft uns, ruft auch seine Nachfolger immer wieder in die Ruhe mit Gott hinein. In die Stille mit Gott, in die Momente, wo wir ankommen in der Gegenwart und wo wir merken, hey, Gott hat eigentlich schon lange genau da, genau in der Gegenwart auf uns gewartet.